Ja, Gott ist Licht, sagt uns das Wort, genau Johannes. Und das ist ja inspiriert und das ist wichtig, dass wir das wissen. Gott ist Licht. Und alles, was mit Gott zu tun hat, ist Licht. Und er hat in der Schöpfung das Licht gemacht, was ja auch der Christus ist, prophetisch gesehen. Und jetzt hat der Mensch im Verlaufe seiner Geschichte, besonders im Zeitalter der Technik, ja auch das Licht entdeckt. Er hat entdeckt, dass Licht auch ein Werkzeug sein kann, Licht auch eine Waffe sein kann. Wenn wir an die Medizin denken, den Laserstrahl, der benutzt wird, um Augenleiden zu heilen, um Netzhäute zu schweißen, oder an die Technik, wenn wir an Computer denken, das Lesen von CDs und Brennen von CDs geschieht mit Laserlicht. Und natürlich auch militärische Verwendung, die dann weniger positiv ist. Also der Mensch hat auf vielfältige Weise das Licht entdeckt, denn geschaffen war es ja schon, und hat das gebündelte Licht als Werkzeug oder Waffe benutzt und benutzt es. Die Frage ist jetzt, wenn das Wort davon spricht, dass es Waffen des Lichts gibt oder Werkzeuge des Lichts oder Rüstungen des Lichts, wir werden uns das noch im Einzelnen anschauen, dann ist die Frage für mich und vielleicht auch für dich, wie betrifft mich das? Was ist das für eine Lichtwaffe, die wir zur Verfügung haben? Wo haben wir Hinweise in der Schrift? Wie können wir es verstehen? Und dazu soll der schon gelesene Text dienen als Ausgangsbasis. Es gibt ja viele Hinweise in der Schrift. Ich möchte im ersten Teil diese Verse, 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5, hier auslegen und gemeinsam wollen wir darüber nachdenken. Und im zweiten Teil dann drei solche Waffengattungen, wie sie uns in der Schrift genannt werden, näher betrachten. Also, Paulus schreibt an die Korinther, 2. Korinther 10, wir haben es schon gehört, denn als im Fleisch wandelt, wir wandeln im Fleisch, kämpfen wir aber nicht gemäß Fleisch. Das ist eine ganz wichtige Aussage, das heißt, wir kämpfen schon, aber eben nicht gemäß Fleisch, sondern auf eine andere Art und Weise. Warum? Vers 4, denn die Waffen unseres Heereszuges, das Wort werden wir noch erklären, dass die Waffen unseres Heereszuges, wir sind also unterwegs, etwas zu bewegen, sind nicht fleischliche Waffen, sondern vermögenskräftige Waffen für Gott, um etwas niederzureißen, nämlich Bollwerke und menschliche Berechnungen oder Logismen. Und jede Höhe reißen wir nieder, sagt Paulus hier, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt. Und wir führen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Und das alles mit einer Waffe oder einem Werkzeug oder einer Rüstung, die eben nicht fleischlich ist, sondern sich auf einer geistlichen Ebene bewegt. Gut, jetzt zum Einzelnen dazu. Paulus stellt ja richtig fest hier, dass wir im Fleisch wandeln. Das ist keine Frage. Jeder, der sich morgens im Spiegel anguckt und sich anfasst, weiß, wir sind noch im Fleisch, ganz buchstäblich, als Mensch hier auf dieser Erde. Aber Paulus sagt im Galater Kapitel 2, Vers 20, einen wichtigen Satz oder Gedanken zu der Tatsache, dass wir zwar im Leib oder Fleisch hier wandeln, physisch gesehen, aber sich etwas verändert hat, dass derjenige, der Christus angehört, ein Teil von ihm ist, ein anderes Leben führt, trotz seiner fleischlich-menschlichen Existenz, in der er hier ist, Galater 2,20. Denn er sagt, ich lebe aber, ja, doch nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich also von nun an im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben. In welchem Glauben? In dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich für mich dahingegeben hat. Also der Glaube oder die Treue, in der Paulus hier sagt, wir leben, ist sein Glaube, seine Treue. Ich lebe hier noch im Fleisch, aber das, was ich lebe, lebt eigentlich der Christus in mir. Das Äußere ist unwirksam gemacht, lesen wir an anderer Stelle. Das heißt doch, wenn wir auch an den zweiten Korintherbrief denken, der sehr persönlicher ist von Paulus und der dort auch ja, ein ganzes Stück seines Herzens öffnet, gegenüber auch den falschen Lehrern in dieser Versammlung, wenn er immer wieder sagt, wir haben diesen Schatz, dieses Wissen, diesen Christus, dieses lebende Wort, haben wir in uns, und zwar als irdene Gefäße. Er sagt, ja, wir sind irdene Gefäße, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Aber da haben wir einen Schatz in uns, eine ganz gewaltige Kraft, eine ganz gewaltige Größe, der heißt Christus in mir. Oder er spricht im gleichen Kapitel 2. Korinther 4, 16 davon, dass es einen äußeren und einen inneren Menschen gibt. Und er sagt, der äußere verfällt. Merkst du ja, je länger du jung bist, umso mehr knackt es und immer wird es schwieriger mit diesem äußeren Leib. Aber der innere, sagt Paulus, das ist der, der jeden Tag nach oben hin neu gemacht wird. Und daran halten wir fest. Oder ein Kapitel weiter, 2. Korinther 5, 1, spricht er davon, dass es ein irdisches Haus ist, ein Zelthaus, etwas, was nicht von Bestand ist, unser Leib. Und er sagt dann aber, wenn das vergeht, haben wir ein nicht mit Händen gemachtes Haus, also einen neuen Leib in den Himmel. Und so sehen wir, dass auch Paulus immer differenziert und das buchstäbliche Leben, das wir hier leben, das Fleischesleben, ja eigentlich so ein wenig bedeutungslos macht im Verhältnis zu der inneren Größe, die in uns gewachsen ist, die da heißt Christus, Gott, Licht. Wir sind also voller Licht genau besehen. Und jetzt sagt Paulus in diesem Vers hier, auch wenn wir jetzt im Fleisch wandeln, und wir haben ja festgestellt, das ist eigentlich unwichtig, kämpfen wir nicht gemäß diesem Fleisch. Und zwar auch nicht, wie unser Bruder Heinz schon gesagt hat, in weder in die eine noch in die andere Richtung. Wir kämpfen nicht gemäß Fleisch gegen die geistlichen Mächte, weil das würde uns nichts nutzen. Wir kämpfen auch nicht gemäß Fleisch gegen menschliche Berechnungen und Meinungen, weil auch das würde uns nicht nützen. Fleischliche Überlegungen haben keine Chance in diesem Kampf gegen diese Mächte, gegen diese Geister, auch die Geister in den Menschen, mit denen wir reden. Sondern wir brauchen eine geistliche, eine Lichtwaffe, eine Lichtrüstung. Etwas, was eben Licht ist, was mehr ist als Fleisch. Epheser 6, Vers 12 aus dem bekannten Stück der Waffenrüstung Gottes, wir werden es nachher noch ganz lesen, da sagt er ja, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, das machen wir nicht, sondern wir kämpfen eigentlich gegen die anfänglichen, die Fürstentümer, sagt Elberfelder, gegen die anfänglichen Engelmächte, die, die zuerst da waren, die Hochrangigen, die Großen. So nennt sie der Grundtext der Schrift, die Anfänglichen, die, die zuerst geschaffen worden sind. Und dann nennt sie noch Autoritäten und dann fügt er noch an, wir kämpfen auch gegen die Kosmokratoren, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis nach Elberfeld. Das sind also sowohl geistliche als auch buchstäbliche Mächte oder Menschen auf dieser Erde. Und gegen diese Personengruppe, Geistesmächte und Menschenmächte, die von Geistern gelenkt sind, haben fleischliche Waffen keine Chance. Deshalb brauchen wir geistliche Waffen, Waffen des Lichts. Eine Waffe, die stärker ist und wirkungsvoller als das, was üblicherweise Menschen benutzen. Und so kann Paulus sagen, in den schon gelesenen Versen, dass also unsere Waffen eben nicht fleischlich sind und wir auch nicht gemäß Fleisch kämpfen, sondern eben ganz anders. Und das ist jetzt die Frage, wie geht das? In Vers 4 sagt er ja, denn die Waffen unseres Heereszuges sind nicht fleischlich, sondern vermögenskräftig für Gott zum Niederreißen von Bollwerken, indem wir Berechnungen, Grundtext sagt Logismen, also logische Überlegungen, niederreißen. Der Mensch hat viele logische Überlegungen nach seiner Meinung, aber all das ist oft im Widerspruch zu Gott. Also unsere Waffen sind andere Waffen. Und hier spricht er von einem Heereszug, die manche Bibeln sagen Kampf, gibt es unterschiedliche Wiedergaben dieses Wortes. Die Wörterbücher sagen, es ist sozusagen eine Unternehmung mit Waffen, ein Ziel zu erreichen. Das heißt, ich bin in Bewegung, ich bin unterwegs. Wir sind auf dem Wege, wir sind auf einem Wege hin in das Licht. Und auf diesem Wege hin in das Licht muss unser Kampf auch lichtgemäß sein. Deswegen gibt es eine Reihe von Lichtwachen, die uns die Schrift nennt, und ich habe die drei wichtigsten herausgesucht und über die will ich am zweiten Teil sprechen müssen. Ich nenne sie jetzt mal schon vorweg, damit wir die drei Texte schon mal gehört haben und kennen und wollen sie dann im zweiten Teil noch im Einzelnen beleuchten. Da spricht Paulus in Römer 13, Vers 12, ganz buchstäblich davon und sagt, die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe, lasst uns die Werke der Finsternis ablegen. Und jetzt kommt der Hinweis, und uns die Waffen, oder lasst uns die Waffen oder Rüstungen oder Werkzeuge des Lichts anziehen. Werkzeuge, Waffen oder Rüstungen wird verschieden übersetzt, das Wort. Wir finden es oft in der Einzahl als Werkzeug, in der Mehrzahl wird es gerne auch als Waffe übersetzt im Wort. Aber das ist nicht so entscheidend. Also es gibt Waffen des Lichts, sagt Paulus hier eindeutig. Dazu später mehr. Oder im 2. Korinther 6, Vers 7, ein ähnlicher Gedanke. Er spricht dort in diesem ganzen Abschnitt über etliche Verse hinweg zu diesen falschen Lehrern und Aposteln in Korinth und sagt, wir empfehlen uns als Diener Gottes in folgenden Dingen. Und dann zählt er eine ganze Reihe auf. Es geht immer wieder, bringt er dieses Argument. Wir empfehlen uns als Gottes Diener unter anderem im Wort der Wahrheit, in der Dynamis der Vermögenskraft Gottes durch, und jetzt kommt der Punkt, um den es heute geht, im zweiten Teil, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Es gibt also auch Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Dazu später mehr. Und der dritte Text, der mir wichtig geworden ist in diesem Waffengang, um ihn so zu nennen, geistlicherweise, ist Hebräer 4, Vers 12, wo uns gesagt wird, denn das Wort Gottes ist lebend und innen wirksam, energetisch, es ist wirksam. Und dann heißt es, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, wirklich zweimündiges Schwert, dazu auch später mehr. Und es ist durchdringend bis zur Trennung von Seele und Geist, also eine ganz entscheidende Lichtwaffe, die uns hier genannt wird, die Gesinnungen, Gedanken und Herzen trennt. Und dieses Trennende, auch darüber später mehr. Und so haben wir eine interessante Mischung von Lichtwaffen, die uns das Bild, das Wort hier vermittelt. Und es mag gut sein, darüber nachzudenken, wie diese Lichtwaffen auch in unserem Leben ganz persönlich angewendet werden können. Um auf diesem Weg, auf diesem Heereszug auch nicht falsch zu gehen, hat uns das Wort auch noch zusätzlich ein Mittel in die Hand gegeben, nämlich eine Art Lampe, eine Leuchte. Wenn es dunkel ist und wir leben ja in einem finsteren Kosmos, seit Golgatha ist Nacht, brauchen wir eine Lampe, ein Licht, das uns den Weg erleuchtet, um dann auch diesen Lichtkampf mit unseren Lichtwaffen an der entsprechenden Stelle führen zu können. Und dieses Licht nennt Paulus Petrus in 2. Petrus 1, Vers 19, das prophetische Wort. Er sagt, das prophetische Wort ist wie eine Leuchte, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag hinaufstrahlt. Also die Prophetie des Wortes ist die Leuchte auf unserem Heereszug, damit wir die Lichtwaffen auch entsprechend einsetzen können an den Stellen, wo sie gebraucht werden. Und Paulus nennt sie nun, wir haben sie in dem Lied ja gesungen eingangs, in Epheser 16 bis 17. Ich möchte das Stück mal lesen, auch damit wir das im Zusammenhang nochmal gehört haben. Und hier, es ist auch nicht der Text, der verdient eine extra Predigt, sondern der ist jetzt nur dafür da, um Grundlage zu legen für das, was ich noch ergänzen wollte. Epheser 6, Vers 10 sagt Paulus hier, und denke dran, das ist inspiriert, das ist vom Geist gehaucht. Er sagt, übrigens Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die Gesamtrüstung Gottes, die ganze Waffenrüstung, sagt Elberfeld. Die Gesamtrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht, den Vers haben wir schon gehört, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, die Anfänglichen, die Geistermächte, die Autoritäten, gegen die Autoritäten, gegen die Kosmokratoren dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte, sagt er hier, der Bosheit, Das Wort Mächte ist eingefügt, die Geistlichen, ja, Bosheit heißt es wirklich, in den Aufhimmeln. Da ist unser Kampfgebiet. Und deshalb sagt er weiter, 13, nehmt die Gesamtrüstung Gottes, die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr den, an dem bösen Tag zu widerstehen vermögt, nachdem ihr alles ausgerichtet habt. Steht nun, jetzt zählt er die einzelnen Teile auf, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Und nehmt auch den Helm, von dem hörten wir schon, der Rettung und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Und jetzt hören die meisten auf zu lesen an dieser Stelle, im Vers 17, und meinen, die Waffenrüstung ist zu Ende. Aber da kommt noch ein Vers, der, meine ich, wichtig ist und dazugehört, nämlich durch alles Gebet und Flehen in jeder Frist. Dann denke ich, ist das tatsächlich zu Ende. Dass ohne das Gebet, ohne das Bewusstsein, in göttlicher Verbindung zu sein, werden uns auch diese Waffen, die Paulus vorher nennt, nicht nützen. Also die Gesamtrüstung Gottes anzulegen ist wichtig. Und wenn wir wissen, dass Gott Licht ist, und wenn wir wissen, dass bei ihm gar keine Finsternis ist, und wenn wir wissen, dass das Licht auch das Leben ist, wie es Johannes uns vermittelt, dann sind auch diese Waffen, diese Werkzeuge, das war das bessere Wort, diese Werkzeuge oder Rüstungen, Lichtwaffen, Lichtwerkzeuge, Werkzeuge göttlicher Natur, etwas Geistliches, Wichtiges, Kraftvolles, Dynamisches, Göttliches. Und deswegen können wir verstehen, wenn Paulus das sagt, Fleischliches nutzt da überhaupt nichts. Du kannst mit fleischlichen Mitteln gegen solches nicht angehen. Wenn auch es gibt ja zwei Worte im Grundtext. Das eine heißt Fleischesart und das andere aus Fleisch bestehend. Beides ist falsch. Wenn wir mit Geistesmächten auf Fleischesart kämpfen, dann wird es bedeuten, du fluchst und schimpfst wie die Welt. Kannst du damit eine Geistesmacht beeindrucken? Wohl kaum. Also das wäre Fleischesart. Mit Waffen zu kämpfen, die aus Fleisch bestehen, ist die andere Variante, die uns der Grundtext vermittelt, wird auch nichts nutzen, gegen eine geistliche Macht mit der Schrotflinte loszuziehen. Was bringt das? Da lacht er auch noch. Sondern wir brauchen, wir merken also, weder Fleischesart noch aus Fleisch bestehen, beides ist unwirksam, wenn es um geistliche Mächte geht, sondern wir brauchen Lichtwaffen, göttliches Licht, um diese Dinge, von denen Paulus hier spricht, niederzureißen, nämlich Bollwerke und Berechnungen. Und so finden wir schon im Alten Testament einen interessanten Hinweis. In Jeremia 23, 29 wird es gesagt, womit man Felsen zerschmettert, und prophetisch sind ja Felsen auch Regierungsmächte, Schutzmächte geistlicher Art. Gott ist unser Fels, sagt uns die Schrift. Christus ist der Fels, auf dem wir stehen. Der Fels, auf dem die Ekklesia gegründet ist. Also Fels ist eine Autorität, eine Macht, etwas, was anderen Halt gibt und Schutz. Und wenn wir mit Felsen kämpfen, die anderer geistlicher Mächte Schutz sind, oder diese Mächte selber als Felsen dargestellt werden, dann nutzt uns ein buchstäblicher Hammer wohl wenig. Und deswegen sagt uns Jeremia hier, ist mein Wort nicht so wie Feuer? Ist mein Wort nicht so, spricht Yahweh, wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Also was ist unser Werkzeug? Was ist unsere Wache? Was ist unsere Ausrüstung, um gegen geistliche Felsen anzugehen? Wir brauchen das Wort als Hammer, das Wort unseres Gottes. Das ist unsere Wache. Das ist die Hauptwache unseres Kriegszuges. Und dazu gehört natürlich auch das Schwert des Geistes und all die anderen Dinge, die in Epheser 6 aufgeführt sind. Aber die sollen heute nicht Gegenstand dieser Betrachtung sein. Sondern die Frage ist jetzt, mit dieser Lichtwache, die das Wort Gottes ist, mit dieser Lichtwache, die sein Licht durchflutetes Wort ist, sein Wort, das ja der Christus prophetisch gesehen in Person ja auch selber ist. Dieses Wort ist das, was uns hilft, die Bollwerke geistlicher Mächte, die gegen das Wort Gottes sich aufgestellt haben, niederzureißen. Ich möchte mal drei solche Bollwerke nennen. Es gibt eine ganze Menge und du kennst sicher auch selber noch andere geistliche Bollwerke. Es gibt ein geistliches Bollwerk, ich nenne es einen unheiligen Mythos, der behauptet, dass das Grundtextwort äonisch, ewig heißt und endlos bedeutet. Es ist ein unheiliger Mythos, der in die Schrift hineingekommen ist, ein geistliches Bollwerk der Religionsgeschichte und der religiösen Welt, die behauptet, äonisch sei endlos und hat damit ein Religionssystem geschaffen, voller Schrecken bis hin zu Kreuzzügen und anderen Dingen, die damit mit in Verbindung gebracht worden sind. Es ist ein Bollwerk, das aufgerichtet ist, jetzt schon nahezu 1600 Jahre. Und da kannst du nur gegen angehen, mit der Lichtwaffe des Wortes, um das zu widerlegen. Es gibt den unheiligen Mythos, auch ein Bollwerk, das behauptet, Gott ist unfähig, alles zur Vollendung zu bringen. Gott ist unfähig, alles zum Ziel zu bringen und damit unterschwellig die Behauptung aufzustellen, Satan ist stärker als Gott. Das ist ein Bollwerk in unserer Religionsgeschichte und in der Zeit, auch in der Neuzeit der Religionen und auch der Christenheit, was sich so verfestigt hat. Und gegen dieses Bollwerk hilft nur die Lichtwaffe, das Wort Gottes. Das Wort, mit dem wir beweisen können, dass Gott stärker ist als Satan, dass er alles zum Ziel bringt. Ja, und ich bin so mutig und sage auch, der Satan wird zum Ziel gebracht. Und wenn wir das wissen dürfen, dann wird Gott erst diese Größe haben, die ihm zusteht und die er verdient. Auch das ist ein unheiliger Mythos, gegen den wir mit der Lichtwache kämpfen können. Ich möchte noch einen anführen, auch wenn das dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen mag. Es gibt auch den unheiligen Mythos, Christus sei zu Weihnachten geboren. Jeder weiß, dass das nicht stimmt, aber man hält daran fest. Und auch hier können wir nur mit der Lichtwache dagegen angehen, mit der Lichtwache des Wortes. Also es gibt eine ganze Menge von Berechnungen, wie sie auch Paulus ja nennt, in 2. Korinther 10, Vers 4, nicht nur Bollwerke, auch Berechnungen, also Logismen nach dem Grundtext, logische Berechnungen, Vernünfteleien, sagt glaube ich Pleiter, ja, Vernünfteleien, es gibt Erwägungen, Überlegungen, Vernunftschlüsse, jeder hat seinen Begriff gefunden, um dieses Wort zu übersetzen. Also all das kann man nur aushebeln, um es mal mit diesem Wort zu sagen, oder dagegen anzugehen, mit der Grundlage des Lichtwortes, der Lichtwaffe des Wortes Gottes, dass er der Christus selber in Person auch ist. Und deswegen sagt Paulus hier in diesen Versen, ja auch dann im nächsten Vers, Vers 5, dass wir auch mit dieser Lichtwaffe, nur mit dieser Lichtwaffe, gegen jede Höhe angehen können, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt. Gegen jede Höhe, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen können unter den Gehorsam des Christus. Ja, schau dich mal um in der Welt, wie viel hohe Weisheit es gibt. Paulus hat in seinem ersten Korintherbrief eine ganze Passage dieser Tatsache gewidmet. Im Kapitel 1 sagt er, dass Gott gesagt hat, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen, den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. 1. Korinther 1, 19. Und er nennt die Weisheit dieser Welt Torheit bei Gott im Kapitel 3, Vers 19. Und diese menschliche Weisheit, der Mensch ist doch so arrogant, so eingebildet. Er meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, Entschuldigung. Und er meint, er hat so vieles erfunden, entdeckt und geleistet. Das mag menschlich gesehen ja auch stimmen. Aber aus der Sicht Gottes ist das doch alles nur Kleinkram, Entschuldigung. Der Mensch meint, er hat etwas erfunden. In Wirklichkeit hat er nur etwas gefunden, was Gott schon lange gemacht hatte. Er hat nichts erfunden, und zwar gar nichts hat er erfunden, hat ein wenig von dem gefunden, was Gott in dieser Schöpfung, in diese Schöpfung hineingelegt hat. So sieht es aus. Und alles, womit sich Menschen rühmen, ist genau genommen im Verhältnis zu Gott Kleinkram. Und dann ist der Mensch so arrogant und erhebt sich über Gott. Es gab im Kommunismus mal den Spruch, ihr wisst ja, dass ich dort einige Zeit leben durfte, es gab den Spruch, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Habt ihr auch gehört?
Ja.
So, und was macht, abgesehen davon, dass es dieses Regime nicht mehr gibt, kurz danach wurde deutlich, dass sie Weizen in Amerika kaufen mussten, weil sie eben ohne Gott und ohne Sonnenschein keine Ernte einbringen konnten. Und haben müssen teures Geld bezahlen dafür. Geschah ihnen ja recht. Aber daran sehen wir, wie anmaßend der Mensch ist und wie hochmütig er ist. Und als der Gagarin, der erste Astronaut, in das sogenannte Weltall flog, was er ja nicht gemacht hat, sondern hat er nur mal daran gekratzt, es sagte jemand, wenn ihr noch die Apfelsinen kennt, früher waren die eingewickelt in Seidenpapier. Und da hat jemand mal gesagt, er ist von der Schale bis zum Seidenpapier gekommen mit seiner Raumkapsel im Verhältnis zum gesamten Weltall. Und dieser Mann hat dann gesagt, ich habe Gott nicht gesehen. Da kannst du doch nur schweigen, um nicht die Dummheit noch zu vergrößern mit einer Bemerkung vielleicht. Und wenn wir das wissen, dann ist die Weisheit des Menschen eigentlich keine Weisheit. Es ist Torheit in den Augen Gottes, er hat recht. Und deswegen benutzt, sagt Paulus hier im Korintherbrief ja auch, Gott jetzt die Torheit der Predigt, wir haben darüber schon gehört, die Torheit der Predigt benutzt er jetzt, um diese Weisheit zunichte zu machen. Das heißt, die törichte Predigt ist die Lichtwaffe Gottes für seine Diener. Und deswegen dürfen wir mit dieser Lichtwaffe kämpfen, dürfen alles ablehnen, was sich gegen diese Höhe, diese göttliche Höhe erhebt, zum Beispiel auch die Philosophie. Paulus warnt im Kolosserbrief 2,8 und sagt, lass dich nicht wegführen als Beute von der Philosophie, das ist eitel Betrug, wirklich leerer Trug, da steckt nichts dahinter, das ist wie ein Luftballon, den du reinstießt und dann ist es weg. Was heißt denn Philosophie? Wirklich freundschaftliche Verbindung zu menschlicher Weisheit könnte man es auch übersetzen. Also Philia, also die Freundesliebe, und Sophia, die Weisheit. Also wir können sagen, die menschliche Weisheit, ich habe die menschliche Weisheit zum Freund, das ist Philosophie. Und wie weit man mit menschlicher Weisheit kommt, das haben wir ja schon festgestellt. Und das weiß eigentlich jeder, der vernünftig denkt. So können wir sagen, Paulus hat recht, diese Höhen können wir aber nur bekämpfen, auch die Philosophie, nicht mit menschlichen Argumenten, sondern mit der Lichtwaffe, dem Wort Gottes. Dazu gehört auch, und das denke ich ist wichtig, das was Paulus im 1. Korinther 13 in seinem hohen Lied der Liebe sagt, wir dürfen diese Lichtwaffe auch nicht lieblos gebrauchen, auch das ist wichtig für uns. Ich bin ja auch einer, der schon gern mal draufhaut und ich gebe das offen zu und vielleicht hat auch von euch schon mal jemand gelitten daran und da möchte ich mich für entschuldigen. Aber wir können mit den Worten ja auch schlagen. Also wir müssen diese Lichtwache auch in Liebe benutzen. Und Paulus sagt ja, du kannst alles haben, du kannst die ganze Prophetie verstehen, alle Geheimnisse Gottes, was natürlich unmöglich ist, auch wenn es so wäre. Und kannst alle Erkenntnisse haben und allen Glauben, aber wenn du die Liebe nicht hast, nutzt dir das alles nichts. Und daran müssen wir auch denken. Das heißt, wir können die Bollwerke, die es einzureißen geht, ja nur einreißen mit der Lichtwache, wenn wir sie liebevoll gebrauchen. Und auch dazu wollen wir uns ermuntern. Schon im alten Bund hat Gott darauf gesehen, dass Hohes erniedrigt wird und Niedriges erhöht. Wir haben viele, viele Hinweise nach geschichtliche Beispiele und auch lebende Personen, die es an sich nachvollziehen konnten, dass das stimmt, dass Gott so vorgeht. Er sagt zum Beispiel, der Pharao zu Mose, wer ist Jahweh, dass ich auf ihn hören soll? Den kenne ich überhaupt nicht, also ich lasse es nicht sehen. Ja, er hat ihn kennengelernt, Gott hat sich ihm gezeigt und deswegen hat er dann zu ihm gesagt, ich habe dich bestehen lassen, damit auf der ganzen Erde mein Name verkündet wird, damit die Menschen erkennen, wie töricht du warst und wie groß ich bin. Deswegen habe ich dich bestehen lassen. Und er musste ja dann auf seinem Weg durch das Sterben sicher erkennen, wer hier der Größte ist. Oder im Psalm heißt es, ich will die hohen Augen erniedrigen. Oder Hiob sagt 40,11, an das Hoffärtige, das Stolze, das will ich erniedrigen. In Hesekiel 17 lesen wir von Bäumen, da heißt es, hohe Bäume werden niedrige Bäume, niedrige werden hohe Bäume, verdorrte Bäume werden blühen und blühende werden verdorren. Also Gott macht hier immer gerade das Gegenteil. Und wir können sagen, das haben wir bei Christus gelernt, in dem Zeichen Gottes, immer wenn der Christus in unser Leben hineintritt, immer wenn der Christus in diese Schöpfung hineintritt, um etwas zu wirken, verändert sich alles. Der Christus verändert alles. Es wird alles gerade umgedreht. Das Weise dieser Welt wird zur Torheit und die Torheit der Predigt wird zur Weisheit Gottes. Das ist der Weg Gottes. Und so wird es bleiben. Und so haben wir auch Prophetie auf die Zukunft, besonders auch in Verbindung mit Israel im Jesaja 2, dass immer von diesem Tag gesprochen wird. Nach jenem Tag, dann werden die hochmütigen Augen erniedrigt und die niedrigen erhöht. Nach jenem Tag wird die ganze Welt sehen, dass Gott sein Heilswerkzeug Israel wieder auf den Leuchter stellt. Dann wird man sehen, dass Israel der Maßstab für die Welt sein wird, so wie es ursprünglich vorgesehen war. Und dann wird Gott das, all das verwirklichen, was auch prophetisch festgelegt ist. Also alles umdrehen, alles wird anders. Und das sind Lichtwachen und Lichtgedanken, die wir heute schon haben dürfen, die wir sehen dürfen. Und dann können wir auch dieses Volk ganz anders einschätzen. Dann können wir es im Lichte dieser geistlichen und ja, göttlichen Lichtprophetie sehen und wissen, wie der Ausgang ist. Und das ist ganz wichtig für uns. Und das sind Gedanken, sagt Paulus hier, und damit will ich die Auslegung dieser Verse beenden und dann zu den einzelnen Waffen kommen. Er sagt, das sind Gedanken, die wir unter den Gehorsam des Christus gefangen nehmen. Das wird meist und vordergründig natürlich so verstanden, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Und das ist auch richtig so. Aber das dürfen wir nicht nur dabei belassen, sondern der Zusammenhang zeigt uns hier, dieser Verse, dass es auch um Gedanken anderer geht, dass wir jeden Gedanken, auch den Gedanken von Philosophen und Menschen, die sich gegen die Weisheit Gottes auflehnen, gefangen nehmen dürfen mit der Lichtwaffe des Wortes, um sie dem Christus unterzuordnen. Denn, Paulus sagt, wir wollen jeden Menschen christusgemäß darstellen. Das ist das Ziel. Und Johannes sagt, das Licht ist gekommen als Leben für alle Menschen, nicht nur für ein paar, Johannes 1. Und wenn wir das wissen, dann brauchen wir nicht auf Menschen herabblicken, die diese Lichtwaffe nicht besitzen, die sie nicht verstehen, sondern wir dürfen ihnen helfen, wir dürfen auch ihre Gedanken versuchen, gefangen zu nehmen in die Gedanken des Christus hinein. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Wirken an den Menschen. Der Gehorsam des Christus, die Gesinnung des Christus zu verbreiten, um damit das Wachstum des Leibes auch zu fördern, denn das ist ja das Ziel. Denn erst wenn der Leib fertig ist, geht der nächste Schritt der Heilsgeschichte an, nämlich die Wiederherstellung von Gesamt Israel. Und erst danach, wenn das passiert ist, kann das Heil oder die Rettung zu den übrigen Völkern kommen. Und wenn wir diese Heilsordnung kennen, dann können wir auch mit der Lichtwaffe des Wortes an der entsprechenden Stelle ansetzen und argumentieren und wirken und arbeiten auf unserem Heereszug und wir werden unsere Kräfte nicht verstreuen in andere Bestrebungen, die eben jetzt nicht dran sind. Ja, soweit die Worte 210, 3 bis 5. Jetzt zu den einzelnen Waffen, Römer 13, 12, der erste Hinweis, ihr habt es schon mal gehört vorhin, Paulus sagt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah, lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und wir sollten die Waffen des Lichts anziehen. Also die Nacht ist der gegenwärtige böse Äon, das ist eindeutig. Christus kam als das Licht in diese Welt. Christus kam und hat versucht, das Heilswerkzeug Gottes Israel wiederherzustellen und er sagt ja in Johannes 9, Vers 4 die bedeutsamen Worte, ich muss wirken, solange Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Darüber muss man lange nachdenken, weil das sicher nicht so einfach ist. Jesus hat ja einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Nämlich, er kam, um zu wirken in Verbindung mit diesem Heilswerkzeug Gottes, solange es Tag war, nämlich seine Anwesenheit, die 3,5 Jahre seines Dienstes, war Tag. Es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann, ja wie denn wirken kann, an dieser Arbeit der Wiederherstellung des Heilswerkzeuges Gottes Israel. Das war zu Ende. In der Nacht kann man Israel nicht wiederherstellen. Das geht nur am Tag. In der Nacht kann niemand wirken an der Vollendung dieses Heilswerkzeuges, sondern es ist etwas Neues angebrochen, nämlich die Leibesgemeinde des Christus, sie nimmt eine Sonderstellung ein, als Herauswahl, eine Sonderstellung mit Lichtgedanken, Lichtwaffen, Lichtwirkung. Da ist Licht, sagt doch Christus prophetisch über Paulus, er ist das Licht für die Nationen. Wir lesen 2. Korinther 4, Vers 6, dass die Leibesgemeinde heute schon Licht hat in ihren Herzen, weil Gott in ihren Herzen aufgeleuchtet ist. Das heißt, wir leben in der Nacht, in der niemand wirken kann, in der niemand den Heilsplan Gottes in Verbindung mit Israel zu Ende führen kann, weil dieses Volk erst wiederhergestellt werden muss. Aber da gibt es Leibesglieder des Christus, in denen ist Gott aufgeleuchtet, da ist Licht. Es bewegt sich etwas, nämlich der Leib wird gebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten nach Epheser 2. Philipper 2, Vers 15 werden wir als Lichthüter dieses Kosmos bezeichnet, die Leibesgemeinde. Wir als Glieder am Leibe des Christus sind darauf aus, beziehungsweise von Gott dafür vorgesehen, diesen Leib zum Wachsen zu bringen, beziehungsweise er lässt ihn ja wachsen, mitzuwirken zum Wachstum dieses Leibes. Und wenn dieser Leib gewachsen ist und vollendet ist, dann ist wieder Tag. Wenn dieser Leib fertig ist und es wieder Tag wird, kann das Wirken an Israel wieder beginnen. Dann werden sie auch erkennen, in wen sie gestochen haben. Und Paulus schreibt schon an die Thessalonier in einem seiner ersten Briefe. Wir sind Menschen, die dem Tag angehören. Wer ist denn der Tag? Der Tag ist prophetisch Christus. Das Licht ist Gott in Christus. Wir gehören zu dem Christus. Wir sind als Leibesglieder Tagmenschen in Gänsefüßchen. Er hat uns versetzt in die Regentschaft des Sohnes seiner Liebe, Kolosser 1, Vers 13. Da ist schon was passiert. Also die Leibesgemeinde steht jetzt als heraus oder auserwählt über diesem Heilswerkzeug Gottes, das Israel heißt, und muss jetzt fertig werden, damit Tag werden kann und wie Jesus gesagt hat, dann wieder gewirkt werden kann in Verbindung mit Israel. Um das Heilswerkzeug Gottes für alle Völker dann zu vollenden. Und deswegen gilt es, Werke der Finsternis abzulegen und Waffen des Lichts anzulegen. Das heißt, die Gesamtrüstung Gottes anzulegen. Wir können den Leib des Christus nur mitgestalten innerhalb dieses göttlichen Lichtes. Außerhalb geht das nicht. Und wenn wir das wissen, dann freuen wir uns, dass es den inneren Menschen gibt. Dann freuen wir uns, dass Christus in uns ist. Dann freuen wir uns darüber, dass das Licht, der Christus, sein Wort, Grundlage unseres Lebens sein darf. Unabhängig davon, was um uns herum geschieht. Also wir haben die Lichtwaffe gegen die Mächte dieser Finsternis. Die andere Waffe, die Paulus noch aufführt in 2. Korinther 6, wäre die zweite, die ich ausgesucht hatte. Da spricht er davon, wir erweisen uns von allem als Gottes Diener, das führt er immer wieder auf und sagt dann, weil das so ist, sind wir auch Diener Gottes im Wort der Wahrheit. Wir sind Diener Gottes in der Vermögenskraft Gottes, in der Dynamis Gottes. Wir sind Diener Gottes, weil wir die Waffen der Gerechtigkeit haben. Und dann fügt er noch hinzu, bemerkenswerterweise, Waffen der Gerechtigkeit, der Rechten und der Linken, was das wohl sein mag. Also langsam und von vorn. Wir haben eben die Lichtwaffen gehört, Römer 13. Wir hören jetzt von Waffen der Gerechtigkeit, links und rechts. Und nachher noch von dem zweischneidigen Schwert. Wort der Wahrheit. Was ist Wort der Wahrheit? Das Wort der Wahrheit ist der Christus selbst, die Grundlage unseres Seins, das Lichtwort überhaupt. Und da sagt uns die Schrift, es muss gehört werden. Es muss gehört werden. Wer das Wort nicht hört, kann niemals glauben. Der Glaube kommt aus dem Gehörten, Römer 10, Epheser 1, 13. Erst musst du hören, dann bist du versiegelt. Und dann muss dieses Gehörte auch richtig geschnitten werden. Das heißt, Paulus sagt, spricht vom richtigen, vom geraden Schneiden des Wortes. Das hat nichts mit Durchschneiden zu tun, sondern mit ja, sinngemäß schneiden, könnte man vielleicht auch sagen. Darum geht es noch. Machen wir es fest? Oder ist das zu laut?
Hier!
Heute ist Volksfeststimmung, da sind wir manchmal etwas geschädigt. Also dagegen hilft es keine Lichtwache, das müssen wir ertragen. Ja, und dann wird etwas wirksam, Er spricht ja hier von der Vermögenskraft Gottes. Die Vermögenskraft Gottes ist Grundlage auch für die Waffen der Gerechtigkeit der Linken und der Rechten. Was ist denn das? Wir haben ja diesen berühmten Vers, oder zwei Verse, Verse 1, 19 und 20, die ich immer gerne als die stärksten Verse der Schrift bezeichne, weil uns dort diese geballte Kraft Gottes auf einen Fleck genannt wird. Er spricht ja, Paulus spricht ja dort davon, dass seit der Auferstehung Jesu Christi überhaupt erst diese Gotteskräfte wirksam geworden sind. Er sagt, seit seiner Auferstehung ist die Vermögenskraft Gottes, die Dynamis Gottes wirksam geworden. Wie? Er sagt, ihr sollt das endlich wissen. Also er ist ganz begierig auch in seinen sogenannten Gemeindegebeten ja immer darauf, dass er sagt, ich möchte, dass ihr endlich wisst, dass ihr begreift, was da passiert ist. Er sagt, ihr sollt wissen, was die überragende Größe dieser göttlichen Dynamis, dieser Vermögenskraft ist. Und sagt dann, hinein in uns alle. Hinein in uns alle. Und wie ist das hinein in uns alle? Sagt er im Vers 20, es ist hinein in uns alle, gemäß der Energie Gottes, der Wirkung, der Wirksamkeit, der wirksamen Kraft Gottes, der Energie Gottes, gemäß seiner Haltekraft, wird dort gesagt, Macht schreiben die meisten Bibeln, gemäß seiner Haltekraft und gemäß seiner Stärke. Und das ist hier eine sogenannte Genitivkette, also eine Reihe von zweiter Fall. Eins gehört zum anderen, das kann man nicht voneinander trennen, das letzte ist das größte, das ist so in der Grammatik, sodass wir sagen können, es geschieht gemäß der Energie, der Haltekraft, seiner Stärke. Das ist was ganz Gewaltiges. Das vermittelt uns hier Paulus. Das ist die Dynamis Gottes, die Lichtwaffe, die Gerechtigkeitswaffe, das zweischneidige Schwert. Alles, was unter diese Waffengattung fällt, ist da hineingenommen. Und das sind Waffen der Gerechtigkeit. Der ganze Dienst des Paulus war auf diese Gerechtigkeitswaffen gegründet. Er benutzt immer wieder ähnliche Begriffe, auch für die Dynamis, für die Vermögenskraft Gottes. Und deshalb, Waffen der Gerechtigkeit, 2. Korinther 6, Vers 7, sind wir ja gerade dran, sind also auch Waffen des Lichts, denn Gott ist Licht, Christus ist Licht, Gott ist Liebe, Christus ist Liebe, Christus, 1. Korinther 1, 30, unsere Gerechtigkeit, er ist die Gerechtigkeit in Person. Wenn also es eine Waffe der Gerechtigkeit gibt, ist es auch eine Waffe des Lichts, weil ja Gott und Christus auch Licht sind. Und wenn er in Person die Gerechtigkeit ist, ist er auch in Person eine Lichtwaffe, weil Gerechtigkeit und Licht zusammengehören. Und so haben wir die Gesamtrüstung Gottes, die wir schon gelesen haben, Epheser 6, als Grundlage für diese Gerechtigkeitswaffen, wie sie hier uns Paulus vor Augen führt. Jetzt steht natürlich hier was von der Rechten und der Linken. Und die Ausleger, ich habe ja immer viele, viele Kommentare zu jedem Bibelbuch zu Hause, um mal zu wissen, was die anderen so dazu sagen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon habe, aber ich habe von allem mehr als 15. Es gibt also bis zu 25, 30 Kommentare, was ich habe von einzelnen Auslegern. Und wenn du die alle liest, zu diesen Gedanken der Rechten und der Linken, gibt es ganz kuriose Dinge und es gibt auch recht vernünftige Dinge, die hier zur Auslegung kommen. Ich habe drei ausgesucht, die vielleicht zutreffend sein könnten, um dieses Problem hier zu klären, was denn die Gerechtigkeitswaffe rechts und links sagen soll. Da haben wir einmal den Hinweis, das wird ja das letzte sein, was ich gleich noch hier mit euch besprechen wollte, Hebräer 4, Vers 12, das sogenannte zweischneidige oder zweimündige Schwert, sagen manche also, die Waffe der Rechten, der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken ist das zweischneidige Schwert, weil es hat zwei Schneiden, kann ich links und rechts schlagen, buchstäblich jetzt. Und wenn wir es vergeistigen oder als zweimündiges Schwert nehmen, würde das also auch noch gelten, nach zwei Seiten zu kämpfen, nach rechts und nach links, wäre eine Möglichkeit. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die sagt, und die ist mir auch ganz sympathisch, ich habe also nur die drei rausgesucht, die ich wohl am sinnvollsten finde, das ist die Tatsache, dass Christus, dass es eine Lichtwaffe Gottes gibt, die heißt Israel. Das heißt, ein Volk Israel als Heilsträger für die ganze Welt, für alle Nationen, ist eine Lichtwaffe Gottes, die noch zum Einsatz kommt. Und wir lesen prophetisch in Jesaja 54, vor allem Vers 3, von diesem Volk, denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken und dein Samen über die Nationen in Besitz nehmen und wird die verödeten Städte bevölkern. Also ein Hinweis auf die Wiederherstellung Israels, prophetisch. Also auch hier eine Möglichkeit, dass das Heilswerkzeug Gottes als Waffe der Gerechtigkeit sowohl links als auch rechts wirkt, und zwar zur Wiederherstellung aller Nationen. Ein dritter einleuchtender Gedanke wäre Sprüche 3, Vers 16, wo uns die Weisheit in Person ist ja der Christus, wo uns die Weisheit vorgestellt wird und es wird von ihr gesagt, Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist gleichzusetzen mit Licht nach dem hebräischen Grundtext. Also Herrlichkeit und Licht gehören zusammen. Also auch hier die Weisheit als Gerechtigkeitswaffe rechts und links mit Wirkung. Günther?
Paulus kämpfte in den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Zur Rechten, er verkündigte die Christusgerechtigkeit, aber es waren auch Widerstreber da, Übergabe von Satan. Der Linken ist nämlich Opposition aus dem Buch der Könige.
Ja. Gut, also auch noch eine Erklärung dazu. Prima. Also ihr könnt ja auch selber noch überlegen, was nach rechts und links alles noch sein könnte. Auf jeden Fall ist es eine wirksame Waffe, nämlich die Waffe der Gerechtigkeit, die Christus in Person ist. Ich komme zur letzten, 4, Vers 12. Eine der interessantesten auch, weil sie so große Wirkung hat, wie uns das hier beschrieben wird. Der Hebräerbriefschreiber, Entschuldigung, schreibt hier, denn Leben ist das Wort Gottes und wirksam und schneidender als jedes zweischneidige oder zweimündige Schwert und durchdringend bis zur Teilung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist Richter der Absichten und Gedanken des Herzens. Also das Wort ist lebend, wirksam, zweischneidig und teilt. Das sagt uns hier das Wort. Lebend, keine Frage, das lebende Wort ist der Christus. Lebend ist er selbst, er ist das lebende Wort. Offenbarung 1, Vers 18 sagt uns ja, ich bin der Lebende, ich war zwar tot, siehe, aber ich bin jetzt lebend, und zwar hinein in die Äonen der Äonen. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also dieses lebende Wort, gleichzeitig Quelle des Lebens, nach Psalm 36, Vers 9, dieses lebende Wort hat selber, wenn wir mal in den Johannes hineinschauen, gesagt, Johannes 6, 63, der Geist ist es, der lebend macht, das Fleisch nützt nichts. Die Rede, die fließende Rede, das fließende Wort Gottes, welches ich zu euch geredet habe, das ist Geist und Leben. Also das ist das lebende und wirksame Wort. Und schon der Psalmist betet und sagt, lebe mich gemäß deinem Wort. Also dieses Wort vermittelt auch Leben, es belebt, es macht uns sozusagen lebendig. Und es ist gleichzeitig ein bleibendes Wort. Deswegen kann Petrus schreiben, er ist das lebende und bleibende Wort, 1. Petrus 1, 23. Und Petrus fügt noch interessanterweise hinzu, und die sind sich ja einig, Paulus und Petrus, die haben doch das, was sie sagen, vom gleichen Geist und vom gleichen erhöhten Christus. Er sagt nämlich im Vers 25 dann noch, aber dieses Wort, dieses fließende Wort, diese fließende Rede des Herrn bleibt hinein in den Äon, also solange es Zeit gibt. Und so haben wir ein lebendes Wort, das auch schon im Alten Bund gegenübergestellt wird, zu verdorrendem Gras. Das Gras verdorrt und damit auch, das wird ja gesagt, dass das Fleisch vergänglich ist, aber das Wort Gottes ersteht für immer. Und dieses wirksame Wort ist es, was uns hilft zu kämpfen. Und wenn er hier sagt, dieses Wort ist zweimündig, wirksam, weil es zweimündig ist, was heißt denn das, oder zweischneidig? Dieser Begriff kommt auch aus der Zeit, in der man noch mit dem Schwert gekämpft hat. Deswegen der griechische Grundtext vermittelt ja den Gedanken, dass das Wort, dass das Schwert sich sozusagen durch die Menschheit frisst. Wenn also mit Schwertern gekämpft wird, werden ja Menschen getötet. Das heißt, sie werden sozusagen, das Leben wird gefressen. Das ist der Gedanke. Also das Schwert frisst Menschen. Deswegen heißt es im griechischen Grundtext eigentlich zweimündig. Wir schreiben immer zweischneidig in unsere Übersetzung. Was nicht falsch sein mag, das wusste ich auch zweischneidig. Aber der Grundtext sagt, es ist zweimündig. Also es hat mit zwei Mündern gefressen, nach links und nach rechts, Menschen umgebracht. Das ist der Gedanke. Und wenn das jetzt auf das Wort angewendet wird, auf das lebende Wort, den Christus, oder das Wort, was wir vor uns haben in unserer Bibel, dann muss doch dieses lebende Wort etwas wirken, was wie ein Schwert sich durch die Menschheit frisst, links und rechts, Dinge zerteilt. Und es ist in der Tat so. Wir wissen, dass es einen inneren und äußeren Menschen gibt. Wir wissen, dass es, wie Paulus Galater 2,20 sagt, nicht mehr lebe ich habe es vorhin schon mal gelesen, sondern Christus lebt in mir. Also ich, da ist ein Fleischesmensch und ein lebender Christus, Licht, Lichtwach in uns drin. Es hat sich unser Dasein total verändert, obwohl es äußerlich erhalten geblieben ist. Wir haben die Möglichkeit, Sachverhalte mit geistlichen Mitteln zu unterscheiden. Wir haben die Möglichkeit, wie uns die Schrift sagt, zu entscheiden, welche Besitztümer sind wichtig und welche nicht. Im Hebräerbrief ist das ein Thema. Das heißt also, das Wort ist immer dafür da, etwas trennend zu wirken, nämlich für uns eine Entscheidung herbeizuführen. Was ist in unserem Leben jetzt wichtig, was ist dran? Und so kann dieses Wort auch bis hinein in unsere Geist und Seele eine Trennung bewirken von irdischen Dingen und geistlichen Dingen. Das ist die Schwert oder ja die Schwertwirkung dieses Wortes, wenn wir das so gebrauchen wollen, von dem ja auch gesagt wird in der Apostelgeschichte zum Beispiel, das Wort hat das Herz der Hörenden durchbohrt. Also auch da, Apostelgeschichte 2,37, haben wir viele Hinweise immer wieder in der Schrift, die uns zeigen, dass dieses Schwert, diese Lichtwaffe trennend wirkt. Und dieser Trennung sollten wir uns auch aussetzen. Ja, soweit diese drei Wachen. Ich fasse zusammen, was haben wir gelernt aus den Worten des Paulus, 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Ich denke, drei Dinge. Erstens, dass es einen Kampf gibt. Denn wir wandeln im Fleisch, sagt er, kämpfen aber nicht gemäß Fleisch. Also es gibt einen geistlichen Kampf. Den können wir nicht ausweichen. Zweitens, Gott hat uns dazu aber eine Waffe geliefert. Er sagt, die Waffen oder die Rüstungen oder die Werkzeuge, wie es wörtlich heißt, zu diesem Kampf sind nicht fleischlich. Auch wenn wir im Fleisch leben. Also er hat uns eine geistliche Waffe zur Verfügung gestellt. Und was lernen wir als Drittes? Das Dritte ist, dass wir mit dieser geistlichen Waffe jede Höhe, jeden Gedanken, jedes Bollwerk, jede Berechnung, die sich gegen Gott erhebt, niederreißen können. Also wir kämpfen, wir haben eine Waffe und es wird damit etwas erreicht. Und wenn wir das wissen, dann sollten wir uns ganz auf unseren Herrn verlassen und auf das lebende Wort und sollten ihm danken dafür, dass er uns diese Lichtwaffe zur Verfügung gestellt hat, mit der wir in der Tat teilend wirken können, nämlich teilend insofern, dass es ein Wachstum gibt hin zur Vollendung. Denn die letzte Teilung, die geeint werden muss, ist Christus, wenn er alles dem Vater übergibt. Und das ist das Ziel. Und dafür wollen wir Gott danken, dass wir das erkennen dürfen. Amen.